Wer glaubt noch an die Evolutionstheorie? Das ist heute unser Thema beim Sendeformat Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Herzlich willkommen heute zum Interview mit Armin Risi. Ich begrüße dich ganz herzlich und danke dir, dass du wieder hier bist und dir Zeit nimmst, um dieses spezielle Thema heute mit uns anzuschauen.
Ja, ja.
Du bist bekannt mittlerweile dafür, dass du, ich sage jetzt das Thema Evolutionstheorie zumindest hinterfragst und bestimmte Kritik äußerst, und das wollen wir heute mal näher anschauen. Mhm. Also du sagst, die Evolutionstheorie ist falsch, das ist sehr provokant. Ich sage jetzt mal, weil es immer schwierig ist, so alteingesessene Themen zu verändern, aber wir wollen dazu einfach mal deine Sicht der Dinge hören.
Ja, es gibt ja Theorien, auch wissenschaftliche Theorien, die werden aufgestellt und dann sind sie falsifizierbar und verifizierbar. Mhm. Sonst ist es ja keine Theorie. Und wenn wir anschauen, was die Evolutionstheorie genau sagt, was sie genau postuliert, sehen wir einfach, es ist sehr schwer verifizierbar, wenn man ehrlich ist, und eigentlich relativ leicht falsifizierbar.
Kann man es im Kurzen, Entschuldigung, zusammenfassen, was die Evolutionstheorie sagt?
Die Evolutionstheorie sagt, dass die Entstehung der Arten, die Vielfalt von Arten, die wir heute haben, an Pflanzen, an Tieren, auch an Menschen am Schluss dann, natürlich mal Pflanzen, Tiere und Pilzen und Mikroben und so, dass die ganze Vielfalt entstanden ist durch eine Akkumulation verschiedener genetischen Mutationen über Millionen von Jahren hinweg, ausgehend von zuerst anorganischer Materie, dann zufällig entstandener organischer Materie und dann erster Mikroorganismen, so Einzeller und so, und dass diese Einzeller sich dann im Laufe der Millionen immer mehr diversifiziert haben, wie sie Pflanzen und Tiere haben und die ganze Vielfalt, ausgehend von ersten ganz primitiven und einfachen Lebensformen. Das ist die Theorie.
Ja, man könnte sagen, okay, ist vorstellbar, könnte so sein. Was ist deine Kritik daran oder warum kann das deiner Ansicht nach so nicht sein?
Ich möchte zuerst einfach mal sagen, dass man sagt immer, ja, hast du Biologie studiert?
Ja.
Das ist immer die erste Frage, sage ich nicht, nein. Aber es gibt viele andere, die Biologie studiert haben und essentielle Kritik äußern.
Jawohl.
Das ist hier nicht so bekannt hierzulande, aber in den USA gibt es Tausende von Doktoren, Professoren, die ganz klar die Evolutionstheorie als falsch darlegen. Natürlich finden wir die praktisch alle im Kreationistenlager. Die glauben meistens an eine biblische oder auch an eine koranische Schöpfungsgeschichte. Das ist ihr gutes Recht.
Ja.
Aber es geht jetzt gar nicht so sehr um das, was die glauben, sondern um ihre Qualifikation, die Evolutionstheorie zu kritisieren. Da sind sehr namhafte Menschen drunter. Ganz namhafte. Dean Kenyon, Professor Dean Kenyon, der hat, glaube ich, in den 70er Jahren war der Co-Autor eines Standardwerkes, das an der Universität verwendet wurde. Ich meine, du bist ein gemachter Mann. Du schreibst ein Buch und das wird Lehrbuch an den Universitäten. Über die Frage, wie aus anorganischer Materie organische Materie und Lebewesen entstehen. Da haben die eine Theorie aufgestellt und das klang dann irgendwie plausibel. Und dann war das, währenddem sein Co-Autor sich auf den Lorbeeren ausruhte, hat Dean Kenyon weiter geforscht und hat einfach gemerkt, das stimmt irgendwie was nicht. Einfach wissenschaftlich weitergefragt und hat dann natürlich sehr schnell Probleme bekommen, weil er nicht mehr die orthodoxe Meinung vertrat. So. Heute, er gehörte dann zu den Gründervätern des Intelligent Design. Da kann man das Intelligent Design kritisieren, aber da haben wir einen ausgewiesenen Darwinisten und damals auch Materialisten, der ganz konsequent dran blieb und gesehen hat, die Theorie, die ich vertrete, die wir alle vertreten, ist ja an vielen entscheidenden Punkten nicht haltbar. Das ist ein sehr bekannter. Da gibt es viele andere, und ich spreche nicht nur von ein paar komischen Kauzen, sondern sehr viele, die mit Professor- und Doktortitel, die sind durch dieselben Universitäten gegangen wie die Evolutionstheoretiker, die aber einfach an einem gewissen Punkt mit derselben wissenschaftlichen Grundlage und auch materialistischen Ausrichtung irgendwann einmal diese Ausrichtung hinterfragt haben, das Paradigma hinterfragt haben. In Deutschland gibt es Dr. Günther Bächli, E wie Emil, Bächli und mit Y am Schluss, Dr. Günther Bächli, der war nach eigener Aussage Artist, Richard Dawkins-Fan und war Kurator an einem großen Museum in Stuttgart. Und dann war 2009 das Darwin-Jahr. Und dann hat Bächli natürlich als Kurator, haben sie natürlich große Darwin-Ausstellungen gemacht, und dann hat Bächli gesagt, als Richard Dawkins-Fan, Dawkins kennt man, das ist der führende Evolutionstheoretiker und glühender Hasser aller Religionen, so, hat das Buch Gotteswahn geschrieben, und das war genau im Stil von Herrn Bächli. Er sagt das heute mit einer gewissen Selbstironie, wenn er von über seine damalige Zeit spricht, so darf ich das gerne so wiederholen. Also wirklich sehr wertvoll, ihm zuzuhören. Und er hat dann gesagt, wir wollen in unserer Ausstellung auch eine Tafel machen über die komischen Typen, dass es auch heute im Jahr 2009 immer noch Idioten gibt, die nicht an die Evolutionstheorie glauben. Das sind die Kreationisten. Also nehmen wir die auseinander. Okay. Kein Problem, Schwergewicht gegen Leichtgewichte, das schaffen wir. Aber weil Dr. Bächli ein echter Wissenschaftler ist, hat er sich nicht auf Polemik eingelassen, sondern gesagt, die widerlege ich auf Augenhöhe. Dann hat er sich aus Amerika führende kreationistische Bücher, also ganze die wichtigsten Bücher aus dem Kreationistenlager schicken lassen über Kritik an der Evolutionstheorie. Adam und Eva hin oder her, mir geht es nur um die Kritik. Die Kritik kann ja nicht stimmen, weil wir wissen ja, dass es so ist. Die Wissenschaft, die Evolutionstheorie ist bewiesen und so. Und dann begann der Mann, die Bücher zu lesen. Und hat zum ersten Mal gemerkt, huch, die sind ja gar nicht blöd. Die haben ja Biologie studiert. Das sind nicht irgendwelche Adam und Eva Spinner, die so nebenbei Darwin nicht verstehen. Die Typen haben ja Darwin verstanden, mehr als ich. Und er konnte sie nicht widerlegen. Und er war ehrlich genug zu sagen, oh, also so eindeutig ist die Sachlage nicht. Und so, er hat dann irgendwie so pro forma die Tafel gemacht, damit keiner was merkt. Aber innerlich hat sie nicht Ruhe gelassen. Und er sagt heute, ich habe nie ihre Argumente gehört. Man hat immer gesagt, denen musst du gar nicht zuhören, das sind Spinner. Wenn man ihnen zuhört, Das Erste, was auffällt, die sind völlig qualifiziert, darüber zu reden, weil sie haben ja dieselben Universitäten studiert, nur haben die ein anderes Paradigma und deswegen fallen ihnen Dinge auf, die den anderen, die ans Paradigma glauben, eben nicht auffallen.
Ja.
Ja. Und dann, heute, dann hat er seine eigene Webseite irgendwann mal geschrieben, persönliche Webseite, wo er seinen inneren Werdegang, seine Zweifel ausformulierte. Und dann ging es nicht lange, bis man Herrn Bächli vom Museum zitierte und sagte, wollen Sie freiwillig gehen oder müssen wir Sie feuern? Feuern ist nicht so ruhmreich, Sie können, wir legen Ihnen nahe. Also er wurde sofort gejasst, gemobbt und zensuriert und ausgegrenzt, ohne Diskussion. Es gab keine Diskussion, sondern nur, Sie müssen weg. Weil sie nicht das Dogma, nicht die Doktrin vertreten. Dr. Günther Bächli. Der ist heute katholisch. Also er ist vom Atheisten dann zur katholischen Kirche übergegangen, soweit ich weiß, von seiner Website. Also nur zu sagen, wir sprechen ja nicht von Spinnertheorien, von Leuten, die nicht verstehen, was die Darwin-Theorie ist. Das ist immer der Hauptvorwurf, du hast überhaupt nicht verstanden, was Darwin ist.
Ja.
Ich sage, ich habe vielleicht mehr verstanden als ihr. Weil ich nicht daran glaube, sondern einfach von außen schaue, was wird da gesagt. Ja, und was war die Frage?
Was ist die, ja, eigentlich wollte ich darauf hinaus, was ist die Erkenntnis oder was ist denn deine Vorstellung oder die Vorstellung all derer, die die Evolutionstheorie kritisieren bzw. anzweifeln? Ja.
Das Hauptkriterium ist einfach, dass man sie beim Wort nimmt. Eine langsame Akkumulation Veränderungen. Durch kleine genetische Mutationen, die jeder für sich nicht schädlich ist.
Ja.
Die meisten Mutationen sind ja schädlich.
Ja.
Aber kleine Mutationen, die langsam eine Veränderung bringen, dass am Schluss ein Fisch ein Amphibium ist. mit Lunge und wie vier Beine und am Land leben kann und so weiter und so fort zum Beispiel. Oder dass wir am Schluss einen Schmetterling haben. Da gibt es Vorstufen, die keine Schmetterlinge sind und am Schluss haben wir einen Schmetterling mit Metamorphose und alles.
Ja.
Die Theorie sagt, es gibt eine langsame Akkumulation dieser Veränderungen, die eben in sich nicht schädlich sind, sogar potenziell positiv und am Schluss entsteht was Neues. Jawohl. Über Millionen von Jahren. Vergleichbar mit einem Film oder einem Daumenkino. Das siehst du genauso. Das berühmteste Daumenkino ist ja schwarz-weiß. Allen Kindern wird das gezeigt. Links hast du den Affen, den Schimpansen und rechts den Menschen. Und dann hat man die Zwischenstufen.
Okay.
Oder? Das kennt man
nicht. Nee, ich kenn's nicht, aber.
Das ist die berühmte Zeichnung.
Sein Daumenkino, also
wo der Affe sich langsam aufrichtet.
Ah, okay.
Primitive Menschen und am Schluss hast du Homo sapiens.
Gut, okay.
Das ist das berühmteste Daumenkino. Mhm. So wird das allen gezeigt, so entstand ein Mensch, in dem ausgestorbene Affenarten, die gemeinsamen Vorfahren heutiger Affen und Menschen, sie sagen immer, der Mensch stammt nicht vom Affen ab, das sei falsch, sondern von einem gemeinsamen Vorfahren. Und wie hat der Vorfahre ausgesehen? Natürlich ein Affe. Mhm. Er war ein Affe.
Ah, ja.
Ein Großprimat. Mhm. Also natürlich stammt der Mensch in dieser Theorie von Affen ab, einfach nicht vom heutigen Affen, sondern von Ausgestorbenen. Und das ist dieses Daumenkino. Dann können wir einfach ganz konkret nehmen. Nehmen wir den Schmetterling. Ein Insekt, das eine vollständige Metamorphose durchläuft. Ei, Raupe, Puppe, Kokon und dann Schmetterling. Völlige Umgestaltung der Körperform. Die Raupe ist kein eigenes Lebewesen. Die hat keine Geschlechtsorgane, nicht. Die kann nur als Zwischenstufe leben, indem sie sich dann verpufft als die Raupe. Also die Form vergeht völlig, verpuppt sich und dann löst sich die ganze innere Struktur auf und da fügt sich eine völlig neue Struktur zusammen, ein Schmetterling. Wenn man dieses Wunder anschaut, der Natur, dann kann man nur staunen. Jetzt ist die Frage, okay, Daumenkino oder Film. Spulen wir den Evolutionsfilm zurück.
Ja.
Wie sieht die Stufe 95% vor dem Schmetterling aus? Also einfach 5% vor dem Schmetterling. Was hat sich da verändert? Spulen wir auf den Film zurück? Oder gehen wir weiter zurück? Von wem soll der Schmetterling abstammen? Von irgendeinem anderen Gliederfüßer oder von irgendeinem Vorstufe? Das überhaupt noch keine Metamorphose hat und keine Flügel. Und jetzt, wie soll die Zwischenstufe aussehen, wo auf einmal das Insekt sich entwickelt, noch nicht Schmetterling ist, aber auch nicht mehr die Vorstufe.
Ja.
Es gibt keine Zwischenstufe, nicht mal theoretisch. Entweder ist man Schmetterling oder nicht. Ja, es gibt nicht mal theoretisch eine Vorstufe. Ja. Oder Fledermaus ist das Beispiel. Ja, das stammt vom Flughörnchen ab, aber das ist nur ein flughörnchenartige Vorstufe. Aber wenn man schaut, das Daumenkino, man sagt doch heute, die Fledermäuse stammen ab von einem nachtaktiven kleinen Säuger, der noch einfach vier Beine hatte und keine Flügel, und das begann zu mutieren. Ja, zeigen Sie mir den Film. Ich sage, zeigen Sie mir nur theoretisch den Film, wie das gegangen sein soll. Wir wissen, am Schluss brauchen wir eine Fledermaus, weil die gibt es ja heute. Also, und das soll, gemäß Theorie, stammt das ab von einem Tier, das keine Fledermaus war, überhaupt keine Flügel hatte, sondern einfach nur nachtaktives kleines Säugling. Damit wir am Schluss eine Fledermaus haben, muss beim kleinen Pfötchen, so mausartiges, hamsterartiges Pfötchen, müssen die Finger mutieren. Weil am Schluss brauchen wir große, dünne Finger mit Flughalten dazwischen. Also muss diese mausesartige, vielleicht ausgestorbene Tier, aber mausartig auf jeden Fall, mutiert sein und immer längere Finger entwickeln. 10% Richtung Fledermaus hatte schon ein bisschen längere Finger, kann nicht mehr so gut rennen wie vorher, weil werden. Wir wissen, worauf es hinausläuft. Jetzt lassen wir das Tierchen wachsen, 50% so lange Finger. Dann hat es ganz dünne, also schon dünne, zerbrechliche Finger und so weiter. Also wir sehen sofort das Problem. Und diese Mutationen, dass sowas passiert, ist ja praktisch unmöglich. Und selbst wenn es sowas gäbe, nur dass eine Mutation, nur dass eine Linie so ein Exemplar hervorbringt, ist ja fast unmöglich. Und dann muss sich das ja auch noch paaren können. Da muss also immer parallel dazu so eine Zwischenart, die sich schon längst von der vorherigen Art entfernt hat, die kann sie nicht mehr mit der vorherigen paaren, sonst wird sie auch gleich wieder zurück mutieren, weil bisschen Finger und keine und kein langer Finger, das geht glatt wieder, da wird es zurückgeholt. Also muss das immer auf derselben Ebene, müsste ein weibliches und männliches Exemplar da sein, das dieselben Mutationen durchläuft,
ja,
und irgendwie in die, also es gibt auch in keinem Lehrbuch eine Ausformulierung, wie das konkret gegangen sein muss.
Mhm.
Oder vor sich gegangen sein soll.
Ja.
Ja. Und das ist genau das Punkt. Wenn man sich wirklich überlegt, was die Theorie überhaupt postuliert, ist sie sehr fragwürdig. Ich persönlich behaupte, so nach 20 Jahren, wo ich das anschaue, und ich höre mir eben sehr viel auch kreationistische Wissenschaftler an, die im Gegensatz zu mir Biologie studiert haben, auf Professorenebene und auf Lehrbuchebene, Universitätslehrbuchautorenebene. Mhm. Also niemand kann denen vorwerfen, sie hätten die Evolutionstheorie nicht verstanden.
Ja.
Wie die argumentieren. Und das Erstaunliche ist, so wie die argumentieren, macht sofort Sinn, was das Problem ist. Es gibt noch viele andere Theorien, aber das kann jeder nachvollziehen.
Und was hat man dann für eine Lösung? Also wie war es dann? Oder für eine Erklärung dafür, wie es dann alternativ war, sagen wir mal so?
Das ist ein ganz anderes Thema, glaube ich. Ich würde das fast lieber auf ein anderes verschieben.
Okay.
Bleiben wir wirklich dran,
ja,
weil ob es Adam und Eva war oder was immer, das ist ja egal. Jetzt mal, es geht jetzt einfach nur mal darum, die Evolutionstheorie, dass sie nicht stimmen kann.
Ja, okay.
Das ist das große Thema. Denn wenn wir dann mal verstanden haben oder erkannt haben, dass sie nicht stimmen kann, zwar grundsätzlich nicht, vom Prinzip her funktioniert die nicht.
Mhm.
Eben, wie mutiert die Maus in die Fledermaus mit allen Zwischenstufen?
Mhm.
Ich kenne die Argumente. Auf YouTube gibt es Evolutionsverfechter, die sich auf Leute wie mich spezialisiert haben und dann auch das hier mit Hunderte von von Beiträgen von 3, 4 einzelnen Leuten, die aber dann unermüdlich schreiben, Angriff auf mich als Person, Angriff auf die angebliche Kritik, die gar keine Kritik sei, weil der Typ gar nicht versteht, was Evolutionstheorie ist. Also ich lese mir das durch.
Mhm.
Und ich merke, die gehen gar nicht wirklich auf das Argument ein.
Ja.
Sondern verfechten nur die Theorie, wie wenn sie schon richtig wäre. Und drehen die Fakten so, damit die Theorie stimmt. Aber das ist eine Verdrehung der Fakten, um sie so in eine vorgefasste Theorie zu zwängen. Aber es ist nicht sehr überzeugend. Ich würde mich ja sofort überzeugen lassen, wenn es einleuchtend wäre.
Ja.
Ja. Aber warum kann es nicht wirklich stimmen und was ist das Problem? Die Grundlage, und das bestreiten auch viele, aber die Grundlage dieser Theorie ist natürlich ein materialistisches Weltbild. Ein naturalistisches Weltbild.
Ja.
Alles ist erklärbar mit den Vorgängen, die mit unserer Wissenschaft, naturalistischen Wissenschaft, nachweisbaren Vorgängen von Mutation und Selektion im Rahmen von Chemie, Biochemie und Biophysik. Und es gibt nichts Höheres.
Ja.
Okay. Kein Bewusstsein, das steuert. Keine höhere. Evolutionstheorie ist per Definition ein ungesteuerter, zufälliger Vorgang, weil sich am Schluss sich zufällig etwas anderes herauskristallisiert. So, es kann nicht zielorientiert sein. Also die Maus beginnt zu mutieren, ohne dass da ein Plan einer Fledermaus ist. So, und der Grundlage ist, es ist ein materialistisches Weltbild. Und viele, sogar der Papst, hat Johannes Paul II. Von wegen Katholizismus, er hat ja auch gesagt, Evolutionstheorie ist mehr als nur eine Theorie, also dass man es eigentlich auch akzeptieren könnte. Dann sagt man, ja, der liebe Gott hat da nichts damit zu tun. Aber es geht jetzt auch nicht um Gott oder nicht Gott, sondern einfach nur um die Theorie. Aber die ist heute so präsent und wird so propagandistisch verbreitet, dass sogar ein Papst sich nicht mehr erlauben kann, eine kritische Position einzunehmen. Wenn irgendein Kardinal was Kritisches sagt, wird er mit Häme und mit Polemik überzogen, dass alle anderen Kardinäle sich überlegen, ob sie sich das auch antun wollen.
Mhm.
Aber das ändert nichts daran, dass die Grundlage dieser Theorie ein materialistisches Weltbild ist. Es gibt nur Materie, Leben ist eine Funktion Materie und Bewusstsein so wie wir das Menschen es manifestieren, entsteht ganz, ganz spät in der Evolutionslinie, nämlich aus gewissen Primaten mutierten und dass das Hirn irgendwie komplex genug wurde und irgendwie auf einmal eine Selbstreflexion erlaubt. Mhm. Selbstreflexion und Bewusstsein ist nichts anderes als das Ergebnis eines genügend komplexen Gehirns, das wir heute nachbauen können.
Jawohl.
Ja.
Also es bedarf einfach auch schon wirklich sehr großer Bewusstheit, solche Dinge zu hinterfragen, wie du es ja tust. Mhm. Ne? Also dass man sich wirklich auch mal loslöst. Ich meine, die wenigsten oder die meisten Menschen, sage ich jetzt mal, nehmen solche Dinge, bloß weil es irgendjemand mit irgendeinem Hochschulabschluss per Definition formuliert hat. Man nimmt es so als gegeben. Mhm. Und wir wissen ja in unserer Geschichte, in unserer Menschheitsgeschichte, wie lange haben wir geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, bis das Gegenteil anerkannt wurde. Und es wurde auch mit dem Leben bezahlt.
Ja, ja, viel. Und heute geht auch wieder eine andere Diskussion los von gewissen Trollen, die sagen, die Erde ist flach, um uns unsere Szene lächerlich zu machen.
Ja.
So, das ist wieder eine andere Geschichte. Das wird jetzt auch wieder ganz viele Kommentare geben. So,
wir wollen mal nicht so viel schöpfen.
Ja, ja,
mit unserem Bewusstsein so, jetzt.
Und es ist natürlich wirklich, deswegen habe ich auch am Anfang das Beispiel von Dr. Günter Bächle gezeigt, sobald du kritische Gedanken äußerst, entsteht nicht eine Diskussion, sondern sofort eine Ausgrenzung, eine Bekämpfung. Du bist der Aussätzige. Du wirst bekämpft, du wirst ausgegrenzt, du verlierst, und wenn du Professor bist und deine 10.000, 15.000 Franken verdienst pro Monat, Minimum, bist du so auf Watte gebettet und so abgesichert bis zum Tod mit der Rente alles, dass du 10-mal überlegst, mache ich den Mund auf und verliere das alles, werde ausgegrenzt und geschossen und rausgeschmissen wie ein Bächli und andere. Wenige, die den Mut haben, hier kritische Fragen zu stellen, dann halte ich lieber den Mund. Aber das hat nichts mehr mit Wissenschaft zu tun.
Nein.
Das ist Zensur. Mhm. Das ist Propaganda. Das ist ein materialistisches Weltbild, das durchgeboxt wird. Es gibt da keine sachliche Diskussion. Auch in den USA nicht. Die vorderen Fronten sind so verhärtet.
Aha.
Ja. Und ich bin mir bewusst, dass die Kreationisten, denen ich zuhöre, gemäß deren Glaube gehe ich ewig in die Hölle. Das nehme ich nicht persönlich, weil ich das auch nicht glaube.
So, gut.
So, also, aber es ist dann immer psychologisch natürlich nachvollziehbar, dass die einen vom materialistischen Universitätslager ins kreationistische Lager gehen, weil dort ist man nicht allein und wird von einer neuen Infrastruktur aufgefangen. Man ist nicht allein. So, der ich hier weder noch habe natürlich beide Seiten gegen mich. Und es ist nicht möglich, eine Zusammenarbeit mit den Kreationisten, da lachen natürlich die Darwinisten, dass da keine Zusammenarbeit möglich ist, weil da vom religiösen Dogma her findet da genauso eine Zensur und Ausgrenzung statt, aha, wie im materialistischen Lager.
Aha.
Ja, natürlich. Mit denen kann man nicht zusammenarbeiten.
Okay.
Ich bin ja ein Esoteriker und Esoteriker verreden den Teufel und kommen ewig in die Hölle und sind falsche Propheten. Und so, das sind dann die Attribute, die ich von der Seite bekomme. Also das ist wieder mal, wie wir schon ein paar Mal gesprochen haben, die Spaltung im heutigen Zeitalter. Aber es wäre wichtig, dass wir diese materialistische Theorie hinterfragen, ohne in die fundamentalistische Schiene zu gehen. Ich sage jetzt einfach mal halt diesen Begriff.
Mhm.
Sondern es gibt noch eine ganz andere Sicht. Du hast ja nach der Alternative gefragt.
Mhm.
Und wenn wir das alte Wissen anschauen, sogar wir müssen die alten religiösen Schriften ja nicht fundamentalistisch, kreationistisch anschauen, sondern die symbolisch verstehen, die dahinter ist. Denn symbolisch und mythisch, im besten Sinn des Wortes, war es ja gemeint. Und wenn wir das alte überlieferte Wissen von den Sehern, die Indischen, die Rishis und die Siddhas, die Munis und einfach all diejenigen, die Yogis, die über zig Generationen hinweg nichts anderes getan haben, als ihr Leben zu investieren, um den Kosmos ganzheitlich zu erforschen.
Mhm.
Nicht nur kopflastig. Das sind diejenigen, die durch die Dimensionen reisen. Die kommen zurück, geben uns ihr Wissen, das wir, sagen wir mal, theoretisch zur Kenntnis nehmen können, ob ich es dann subjektiv nachvollziehen, ist eine andere Frage. Wenn wir das anschauen, bekommen wir ein ganz neues, wieder ganzheitliches Weltbild, das, oh Wunder, natürlich auch von der modernen Quantenphysik, wenn sie nicht materialistisch interpretiert wird, voll bestätigt wird und eben hilft, die Spaltung von Materialismus, Darwinismus und Kreationismus, Fundamentalismus zu überwinden und zu einem neuen ganzheitlichen Verständnis zu kommen, wo wir von beiden Seiten das Beste nehmen können, also prüft alles und das Gute behalten und sehen, eigentlich haben beide nicht ganz Unrecht, aber sie haben auch nicht Recht. Es gibt noch ein ganz anderes, ganzheitliches Weltbild, das eben nicht materialistisch ist, aber eben auch nicht religiös, mit durch einen religiösen Machtanspruch verzerrt. Da tut sich etwas ganz Neues auf. Ein Urwissen der Menschheit, die geistige Herkunft des Menschen, der Mensch als multidimensionales Wesen, Stichwort Verdichtung und so weiter, das wir ja schon in frühen Gesprächen mal zumindest angeschnitten und besprochen haben. Ja.
Ich danke dir für deine ganz wertvolle Betrachtung, deine Worte, und ich hoffe, es erreicht viele Zuseher und wird dazu ermutigen, die Evolutionstheorie auch mal zu hinterfragen, so wie du das getan hast.
Vielen Dank. Der Materialismus eben allgemein, ja.
Jawohl, richtig. Ja. Und deswegen machen wir solche Sendungen und deswegen lassen wir Menschen wie dich zu Wort kommen und hoffen, dass wir dadurch unseren Beitrag dazu leisten, dass wir eine ganzheitlichere Sicht der Dinge bekommen und dadurch wirklich einen Wandel kreieren. Ich hoffe, Sie sind Teil dieses Wandels. Bin guter Dinge, sonst wären Sie hier nicht am Ende oder auf der anderen Seite des Schirms. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Ich danke dir, lieber Armin.
Vielen Dank.
Und wünsche auch Ihnen einen wundervollen Tag und gute Gedanken und ein mutiges Hinterfragen. Dankeschön. Auf Wiedersehen.